Henry Weber hatte sich diese Reise in langen Nächten erarbeitet, in denen er zwischen Tabellen, E-Mails und Prognosen feststeckte. Als er an Bord der Celestial Princess ging, fühlte sich das Schiff wie eine schwimmende Stadt an, die nach frischer Farbe, Salz und der leisen Verheißung von Freiheit roch. Der erste Abend begann mit einem Willkommenscocktail am Pooldeck. Die Luft war warm, das Wasser in den Becken ruhig wie Glas, und über allem lag ein vibrierendes Summen aus Stimmen, Musik und dem Klirren von Gläsern. »Erste Kreuzfahrt«, fragte eine Frau mit Kamera, die beinahe federnd von Gruppe zu Gruppe wechselte. »Jasmin Meyer, ich mache einen Reiseblog. Darf ich Sie im Hintergrund haben, wenn ich die Stimmung einfange?« Henry hob sein zu süßes Mojito-Glas, lächelte und nickte. Ihre Energie war ansteckend. Sie brachte Menschen zum Lachen, als würde sie nur mit einem Blick die Beleuchtung heller drehen. Kaum hatte er geantwortet, war sie schon wieder unterwegs, als könnte Freundschaft für sie an jeder Ecke beginnen. Am Barende erzählte Robert König mit sonorer Stimme und selbstverständlicher Bühne von seinem Importgeschäft. Neben ihm stand seine Frau Marianne, deren geduldiges Lächeln mit jeder Pointe sanft nachzog. Als Henry erwähnte, er arbeite in der Datenanalyse, funkelten Roberts Augen. Analytik, ja? Das ist die Zukunft. Er drückte Henrys Hand, als würde er mit dem Druck gleich eine Empfehlung abgeben wollen. Alles an ihm wirkte auf Wirkung hin kalibriert, ohne je unhöflich zu sein. Abseits der Menge stand Dr. Julia Sommer, die das Glitzern des Horizonts studierte und an einem Glas mit sprudelndem Wasser nippte, als koste sie die Klarheit. »Ich glaube, ich habe vorhin Delfine gesehen«, sagte Henry. Ihr Gesicht hellte sich auf, als hätte jemand eine Schalterreihe in ihr Inneres umgelegt. »Wahrscheinlich Grand Whale auf Durchreise. Aber wenn Sie Delfine gesehen haben, könnte das ein Übergangskorridor sein«, in dieser Jahreszeit verschieben sich die Strömungen um einige Kilometer und dann wandern die Tiere entlang der Temperaturgrenzen. Sie sprach ruhig, fachlich, mit jener Leidenschaft, die man nur spürt, wenn jemand wirklich weiß, wovon er redet. Am Rand des Geschehens hatte es sich die Künstlerin Brooke Keller bequem gemacht. Sie saß an einem kleinen Tisch, das Licht der Lichterketten brach sich in einer violetten Haarsträhne, und in ihrem abgewetzten Lederjournal glitten Kohlestriche über das Papier. Manchmal hob sie den Blick, musterte Gesichter, als lausche sie unausgesprochenen Sätzen. Als sich ihre Augen mit Henrys trafen, blitzte ein schiefes Lächeln auf, als hätte sie mehr gesehen, als er selbst benennen konnte. Als Henry zu Abend im Kapitänssalon eingeladen wurde, fühlte es sich an, als hätte er bei einer Lotterie gewonnen, ohne je ein Los gekauft zu haben. Kapitän Gregor Palmen, ein hochgewachsener Mann mit nordischer Färbung in der Stimme, erzählte von Sturmfronten, die sie umschifft hatten, und von Routen, auf denen er seit über 35 Jahren sicher Menschen an ferne Häfen gebracht hatte. »Die Celestial Princess ist das Feinste moderner maritimer Ingenieurskunst«, sagte er und blickte über die glänzende Tafel. »Seit über 8 Jahren steht sie unter meinem Kommando und wir hatten nicht einmal eine ernsthafte Verletzung. Diese neuen Schiffe laufen fast von allein, doch Erfahrung und Seemannschaft bleiben unersetzlich.« Der Satz setzte sich in Henry fest wie ein beruhigender Anker. Die Abendshow hielt, was die Reederei versprach. Professionelle Tänzer, Live-Musik, die tatsächlich klang, als hätte man hierfür nicht am Budget gespart, und ein Komiker, der mit überraschender Eleganz zwischen den Altersgruppen navigierte, ohne jemanden vorzuführen. Henry lachte mehr als in den vergangenen Monaten zusammen, und mit jedem Lachen schälte sich eine Schicht aus Arbeitssorgen von ihm ab. Auf dem Weg zurück in seine Kabine nahm er einen Umweg durch die Hauptkorridore. Die hängenden Bilder waren keine seelenlosen Hotelmotive, sondern wirkten kuratiert mit kleinen Schildern, die Geschichten von Häfen, Künstlern und alten Schifffahrtswegen erzählten. Eine Serie von Skulpturen bestand aus Stahl, Holz und Tauwerk, die, so stand es auf den Tafeln, aus ehemaligen Schiffen geborgen und neu zusammengesetzt worden waren. »Neues Leben für maritime Geschichte«, hieß es. Der Gedanke gefiel Henry. Kontinuität in Bewegung, Erinnerung in anderer Form. Seine Balkonkabine auf Deck 7 war größer, als er es je gewohnt war. Als sich die Schiebetür öffnete, breitete sich die Karibiknacht vor ihm aus. Ein Himmel, übersät mit Sternen, heller als jede Nacht über seiner Wohnung in San Francisco. Das Meer lag wie ein dunkelblauer Atem unter dem Mond. Jede sanfte Dünung fing das Licht ein und ließ es in wechselnden Mustern tanzen. Die Brise roch nach Salz und etwas Metallischem, das nur knapp hinter der Romantik lauerte. Ein feiner, kaum merklicher Schatten in all der Schönheit. Henry lehnte sich an die Reling, ließ die Kühle der Luft über die aufgeheizte Haut streichen. In der Ferne hörte er noch das schwächere Echo einer späteren Party, vereinzeltes Gelächter, das über Decks wanderte. Auf einem nahen Balkon spielte jemand Gitarre, wenige Takte, dann wieder Stille, dann ein schlichtes Motiv, das sich mit dem gedämpften Schlagen der Wellen gegen den Rumpf mischte. Es hatte etwas Wiegendes, als trüge ein unsichtbarer Riese das Schiff auf Händen. Er legte sein Telefon auf den Nachttisch, ohne die Nachrichten zu prüfen. »Diese Woche ist fürs Abschalten«, murmelte er, mehr zu sich selbst als zu irgendwem, und zog die Verdunkelungsvorhänge zu, die das erste Licht zuverlässig fernhalten würden. Das Bett gab unter ihm weich nach, eine Matratze, die beinahe beschämend deutlich machte, wie wenig er sich zu Hause gönnte. Das leise, gleichmäßige Schwingen des Schiffs fühlte sich an wie das Einrasten in einen längst vergessenen Rhythmus. Als er die Augen schloss, blieb noch der Klang des Wassers. Ein gedämpftes, regelmäßiges Streichen entlang von Stahl. Ein beruhigendes Geräusch, das aber, wenn man genau hinhörte, auch etwas anderes trug. Eine kaum wahrnehmbare Tiefe, als riefe weit unten im Wasser etwas die immer gleichen Silben. Henry atmete aus, ließ den Gedanken los und glitt in den Schlaf. Die Celestial Princess trug ihn sicher durch die Nacht, und irgendwo jenseits des Mondglanzes wartete der nächste Tag. Der Morgen auf See begann für Henry Weber mit einem Gefühl, das er lange nicht gekannt hatte. Vollkommene Leichtigkeit. Kein Wecker, keine E-Mails, kein drängendes Telefonat. Als er die Vorhänge zur Seite zog, leuchtete ihm die Karibik entgegen. Das Wasser dehnte sich in unendlichem Blau, der Himmel war wolkenlos und die Sonne stand wie eine glühende Münze am Horizont. Auf Deck hatte die Crew das Frühstücksbuffet aufgebaut. Der Geruch von frischem Kaffee, gebratenem Speck und süßem Gebäck lag in der Luft. Henry ließ sich treiben, genoss den Tag am Pool und beobachtete, wie Jasmin Meyer ihre Kamera schwenkte, immer auf der Suche nach der perfekten Aufnahme. Robert und Marianne König zeigten sich auf dem Sonnendeck. Robert im weißen Leinenhemd, den Brustkorb vorgestreckt, als gehörte ihm das Schiff. Julia Sommer sah man selten in Gesellschaft. Stattdessen stand sie häufig an der Reling, das Fernglas erhoben und machte sich in ein kleines, wasserfestes Notizbuch Einträge. Brooke Keller hatte sich mit Zeichenmaterial am Schattenrand niedergelassen. Ihre Bleistiftspuren fingen die Szenerie ein, doch sie wirkte, als würde sie durch die Menschen hindurch etwas anderes auf das Papier bannen. Der Tag verlief wie im Prospekt. Musik am Pool, überfüllte Liegen, zu süße Cocktails in bunten Gläsern. Henry schwamm ein paar Bahnen im Becken, ließ sich von der Sonne trocknen und spürte, wie Schichten von Arbeit und Stress langsam abfielen. Am Abend gab es ein weiteres Festessen im großen Speisesaal. Der Kristallleuchter flutete den Raum mit goldenem Licht. Die Tische waren mit makellosen weißen Tüchern bedeckt. Kapitän Gregor Palmen erzählte wieder Geschichten aus Jahrzehnten auf See und seine Stimme verlieh den Worten ein Gewicht, das beruhigend wirkte. »Dieses Schiff ist sicherer als jedes Flugzeug«, sagte er zu Henry, als er kurz neben ihm stand. »Wir laufen seit über 8 Jahren ohne ernsthaften Vorfall. Man könnte sagen, sie segelt von selbst, doch ich verlasse mich nie nur auf Technik. Erfahrung ist alles.« Henry nickte, und tatsächlich fühlte er sich, als könne nichts dieses schwimmende Wunder aus Stahl und Glas erschüttern. Die Abendunterhaltung übertraf erneut alle Erwartungen. Tänzer warfen sich in präzise Choreografien, Musiker spielten mit einer Hingabe, die selbst Skeptiker mitriss, und der Komiker brachte ganze Familien zum Lachen, ohne jemals respektlos zu wirken. Henry lachte lauter, als er es seit Monaten getan hatte. Er dachte, wenn es einen Ort gab, an dem Sorgen verdampften, dann hier, mitten im Ozean. Später, auf dem Weg in seine Kabine, nahm er wieder den Umweg durch die langen Gänge. Der Teppich dämpfte seine Schritte. Die Kunstwerke an den Wänden erzählten Geschichten von Häfen und Schiffen, von Reisen, die vor Jahrhunderten begannen. Manche Skulpturen bestanden aus Stahlträgern und Holzplanken, die aus alten Schiffen geborgen worden waren. Neues Leben für das Alte stand auf einer Plakette. Henry verharrte einen Moment davor, und ein leises Frösteln kroch seinen Rücken hinauf, als er darüber nachdachte, dass diese Stücke vielleicht Teil von Schiffen gewesen waren, die tragisch endeten. Seine Kabine auf Deck 7 war kühl klimatisiert. Er öffnete die Balkontür, trat hinaus und ließ die Nachtluft seine Haut umspielen. Der Himmel spannte sich in einer Fülle von Sternen, die man an Land niemals sah. Er stützte die Arme auf das Geländer und lauschte dem Atem des Ozeans. Wellen glitten gegen den Rumpf, ein stetiger, tiefer Rhythmus. In diesem gleichmäßigen Schlag lag etwas Beruhigendes, aber auch etwas anderes. Eine unterschwellige Präsenz, als lauschte man einem uralten Herzschlag, der nicht zum Schiff gehörte. »Es ist perfekt«, murmelte Henry. Doch der Satz hallte in seinem Kopf nach, als wäre die Perfektion vielleicht zu vollkommen. Er zog sich ins Innere zurück, legte das Telefon auf den Nachttisch, diesmal ohne die geringste Versuchung, nach Nachrichten zu sehen. Der Gedanke, dass irgendwo in der Welt Menschen an Bildschirmen klebten, während er hier war, machte ihn fast euphorisch. Die Vorhänge ließ er geschlossen, damit die Sonne ihn nicht zu früh weckte. Das Bett umschloss ihn mit einem Komfort, der ihm fast unverdient vorkam. Als er die Augen schloss, hörte er noch immer das Klatschen der Wellen gegen die Stahlwände. Erst wie eine Wiege, dann wie ein Taktstock. Ein gleichmäßiger Schlag, so alt, dass er tiefer wirkte als Technik oder Baupläne. Er schlief ein mit dem Gefühl, dass der Ozean selbst ihn trug. Am nächsten Morgen jedoch war nichts mehr, wie es sein sollte. Henry riss die Augen auf. Es war still. Nicht die normale Stille, die man an Bord eines Schiffes erwarten würde, sondern eine absolute, bedrückende Leere. Kein Laut von draußen, keine Stimmen, keine Durchsage aus den Lautsprechern, nicht einmal das Geräusch von Schritten auf dem Korridor. Er griff nach seinem Telefon. 10.47 Uhr. Weit später, als die üblichen Weckdurchsagen für Frühstück und Tagesprogramm hätten kommen müssen. Er setzte sich auf, lauschte, doch das Einzige, was er hörte, war das gedämpfte Summen der Klimaanlage. Seine Brust fühlte sich eng an, als hätte die Stille selbst ein Gewicht. Schließlich öffnete er die Tür zum Gang. Teppich. Sauber, wie gerade gesaugt, doch menschenleer. Keine Putzwagen, keine Mitreisenden, keine Crew. Der Flur zog sich in beide Richtungen und jeder Schritt, den er machte, klang zu laut, wie ein Fremdkörper in einer Welt, die den Ton verloren hatte. Henry schluckte. Etwas stimmte nicht. Etwas war ganz und gar falsch. Henry Weber trat vorsichtig in den Korridor hinaus. Die Türen zu beiden Seiten lagen still, das Teppichmuster zeigte frische Staubsaugerlinien, als hätte gerade noch jemand die Fläche gereinigt. Doch es war niemand da. Seine Schritte hallten dumpf, und je länger er lauschte, desto bedrückender wirkte die Abwesenheit jeglicher Geräusche. Kein Stimmengewirr, kein Lachen, kein Schlagen von Türen, nichts. Er drückte den Knopf des Aufzugs. Die Anzeige leuchtete auf, aber der Wagen rührte sich nicht. Kein Rattern, kein Surren, nur das stumme Aufglimmen des Lichts. Nach einigen Sekunden, die sich endlos dehnten, drehte er sich um und suchte die Treppen. Er nahm zwei Stufen auf einmal, sein Herz pochte schneller, obwohl er sich zwang, Ruhe zu bewahren. Das Pooldeck lag still unter der Sonne, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Getränke standen noch auf den Tischen, halbgeschmolzenes Eis schwamm in den Gläsern. An einem Platz war ein Ring aus Wasser auf der Tischplatte zurückgeblieben, als hätte ein Glas stundenlang dort gestanden. Über den Stühlen lagen bunte Handtücher, manche noch feucht, und eine Sonnenbrille glänzte im Licht, achtlos zurückgelassen. Auf einem Liegestuhl lag ein Roman mit aufgeklappten Seiten, die der Wind sanft bewegte. Henry blieb stehen und flüsterte: »Hallo?« Seine Stimme wirkte winzig gegen die offene Fläche des Decks. Er räusperte sich, rief lauter: »Hallo, ist hier jemand?« Die Worte rollten zurück, als hätte er in eine leere Höhle gerufen. Kein Antwortlaut, nur das entfernte Glucksen von Wasser gegen den Rumpf. Er ging weiter, suchte die Bar ab, schaute hinter die Stühle. Nichts. Eine aufblasbare Delfinfigur trieb allein im Pool, das Wasser war regungslos. Keine Spur von Bewegung. Henrys Magen zog sich zusammen. Im Speisesaal fand er die nächste Szene des Stillstands. Die Tische waren gedeckt, weiße Stoffservietten zu Dreiecken gefaltet, Besteck glänzte im Licht der Kronleuchter. Die Wärmelampen am Buffet hielten Rührei und Speck warm, doch inzwischen war alles hart und unappetitlich geworden. Der Geruch von abgestandenem Kaffee hing noch in der Luft. »Hallo? Crew?« rief Henry, diesmal mit Nachdruck, aber wieder nur das Echo seiner eigenen Stimme. Sein Herzschlag beschleunigte sich. Es war nicht nur Stille. Es war die Abwesenheit von Leben, die das Schiff bedrückte. Und doch schien alles, jeder Raum, vorbereitet auf Gäste, als hätte man sie mitten in einem Augenblick herausgerissen. Auf Deck 5 erreichte er die Rezeption. Der Schalter war unbesetzt. Die Computer liefen im Standby-Modus. Er schob sich hinter die Theke und drückte ein paar Tasten. Nach kurzem Suchen öffnete sich die Passagierliste. Zahlen füllten den Bildschirm. 2847 Passagiere. 531 Crewmitglieder. Alle waren als an Bord registriert. Keine Abmeldung, keine fehlenden Namen. Henrys Blick huschte über die Liste, fand bekannte Einträge. Jasmin Meyer, Robert und Marianne König, Dr. Julia Sommer, Brooke Keller. Alle standen dort, als seien sie noch immer hier. »Das kann nicht sein«, murmelte er. Seine Hände zitterten, als er sich vom Bildschirm abwandte. Er verbrachte die nächsten Stunden damit, Deck um Deck zu durchsuchen. In den Boutiquen standen Waren ordentlich in Regalen, die Kassen waren offen, als habe gerade jemand eine Transaktion begonnen. Im Spieleraum blinkten die Automaten, doch kein Kind drückte auf die Knöpfe. In der Bibliothek lagen Bücher aufgeschlagen auf Tischen, manche mit Brillen dazwischen, als habe man mitten im Lesen pausiert. Er hob eines der Bücher auf, sah eine kleine Feuchtigkeitsspur auf dem Papier, als hätte jemand mit feuchten Fingern darin geblättert. Noch frisch, nicht eingetrocknet. »Wo seid ihr?« flüsterte Henry, doch sein Flüstern klang lauter, als er wollte. Die Brücke war sein nächstes Ziel. Er erwartete Hektik, Offiziere, Stimmen. Stattdessen fand er Bildschirme, die Position, Geschwindigkeit und Kurs anzeigten. Alles in Ordnung, Kurs stabil nach Süden. Autopilot eingeschaltet. Der Steuerstuhl war leer, aber auf dem Tisch daneben stand eine Tasse Kaffee. Als Henry den Becher anfasste, spürte er die Restwärme. Jemand hatte hier noch vor kurzer Zeit gesessen. Er setzte sich, scrollte durch das Logbuch. Einträge reihten sich aneinander. Positionen, Windgeschwindigkeit, Routineberichte. Der letzte Eintrag war kurz nach 1 Uhr in der Nacht erstellt worden, danach nichts. Kein Alarm. Keine Auffälligkeit, nur Leere. Seine Kehle war trocken und Panik begann in ihm zu wachsen. »Das ist unmöglich«, sagte er leise, aber die Worte gaben ihm keinen Halt. Im Überwachungsraum suchte er nach Antworten. Dutzende Monitore zeigten die Gänge und Decks, alle leer, so wie er sie gesehen hatte. Er klickte auf die Aufzeichnungen. Tagsüber Menschenmengen, lachende Passagiere, Kinder am Pool, Crew beim Servieren. Doch ab Mitternacht Schwarzbild. Nicht beschädigt, nicht fehlerhaft, sondern einfach gelöscht. Ab genau 0 Uhr nichts mehr. Henry ließ sich schwer in den Stuhl fallen. Schweiß perlte ihm über die Stirn, obwohl der Raum kühl war. Alles wies auf dasselbe hin. In einer Nacht hatte das Schiff über 3000 Menschen verschluckt. Ohne Lärm, ohne Notruf, ohne Spuren. Die Celestial Princess glitt weiter durch das Wasser, ihre Motoren summten zuverlässig, ihre Systeme funktionierten perfekt, doch sie trug nur noch einen Passagier, Henry Weber. Und er spürte mit jeder Minute mehr, dass er hier nicht nur allein war, sondern beobachtet wurde. Henry Weber beschloss, dass er Antworten in den Kabinen finden musste. Vielleicht gab es irgendwo einen Hinweis, etwas, das erklären konnte, warum über 3000 Menschen einfach verschwunden waren. Er begann auf Deck 6, wo die Standardkabinen lagen. Jede Tür war unverschlossen, als hätte niemand an Sicherheit gedacht. Die ersten Räume wirkten, als hätten die Gäste sie nur für einen Moment verlassen. Kleidung lag über Stuhllehnen, Koffer waren halb geöffnet, Badezimmerlichter brannten. In manchen Zimmern summten noch Ladegeräte, Telefone blinkten mit verpassten Nachrichten. Henry fühlte sich wie ein Eindringling, doch das Grauen überwog die Scham. Er öffnete eine weitere Tür und hielt sofort inne. Vor ihm lag Jasmin Meyers Kabine. Die Kameraausrüstung war ordentlich über das Bett ausgebreitet, Objektive, Speicherkarten, sorgfältig beschriftete Akkus. Auf dem kleinen Schreibtisch stand ihr Laptop. Der Bildschirm leuchtete noch. Henry trat näher und sah, dass ein Blogbeitrag offen war, überschrieben mit »Erste Nacht Magie auf der Celestial Princess«. Jasmin hatte Fotos hochgeladen. Robert König mit erhobenem Glas, Julia Sommer, die auf Sterne zeigte, Brooke Keller mit ihrem Skizzenbuch. Alle lachten, voller Leben. Der Text brach mitten im Satz ab. Morgen möchte ich die Crew interviewen. Ich habe das Gefühl, dass es großartige Geschichten zu entdecken gibt. Dann nichts mehr. Der Cursor blinkte wie ein Herzschlag. Henry zog die Luft ein. Es war, als hätte sie mitten im Schreiben aufgehört. Keine Abmeldung, keine gespeicherte Datei. Er schluckte und klappte den Laptop vorsichtig zu. Ein paar Kabinen weiter fand er die Suite der Königs. Die Tür stand nur angelehnt. Auf dem Nachttisch lagen mehrere Medikamentendosen, eine umgestoßen, bunte Pillen rollten noch über das Holz. Marianne Königs Schmuck war auf dem Schminktisch ausgebreitet, eine Perlenkette, diamantene Ohrringe, ein goldenes Armband, alle nebeneinander gelegt, als habe sie gerade überlegt, welches sie anlegen sollte. Roberts Seite des Betts war zerwühlt, das Buch, das er gelesen hatte, lag mit einem Lesezeichen etwa drei Viertel durch, daneben seine Brille, ordentlich zusammengeklappt. Im Bad fand Henry ein noch feuchtes Handtuch. Der Rasierer steckte in der Steckdose. Der Deckel der Aftershave-Flasche war offen. Es war, als hätte Robert sich am Morgen rasieren wollen und wäre plötzlich verschwunden. Henry ging weiter. Die Kabine von Julia Sommer unterschied sich von allen anderen. Es war kein Urlaubsraum, sondern ein provisorisches Labor. Überall lagen Fachbücher zur Meeresbiologie, wasserfeste Notizblöcke, Geräte, die Henry nicht benennen konnte. Auf ihrem Schreibtisch leuchtete der Bildschirm mit einer Tabelle. Temperaturwerte, Salzgehalt, ungewöhnliche akustische Muster, aufgezeichnet über mehrere Tage hinweg. Henry beugte sich über ein Notizbuch, das aufgeschlagen dalag. Sonaraufzeichnungen zeigen weiterhin ungewöhnliche Muster in 200 Metern Tiefe. Crew hält es für defekt, aber Frequenz deutet auf organische Quelle hin. Große Masse, Verhalten passt nicht zu bekannten Migrationsrouten. Empfehlung: weitere Untersuchung. Darunter stand in hastiger Schrift: Kapitän erlaubt Zugang zu Sonardaten morgen. Wenn das stimmt, haben wir etwas Bedeutendes gefunden. Henry spürte, wie seine Hände feucht wurden. Julia war überzeugt gewesen, dass unter dem Schiff etwas war, etwas Lebendiges, das nicht dorthin gehörte. Schließlich erreichte er die Quartiere der Crew auf Deck 2. Es war, als hätte hier jemand in aller Eile aufgehört zu leben. Fotos hingen noch an den Wänden. Lachende Gesichter, Familien in fernen Ländern. Auf einem Tisch lag ein angefangenes Kartenspiel. Die Karten wie gerade ausgeteilt. In der kleinen Kantine standen Kaffeetassen, eine davon noch lauwarm, als Henry sie berührte. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Das bedeutete, dass jemand noch vor kurzem hier gewesen war. Vielleicht Stunden, vielleicht Minuten zuvor. Die Brücke war sein letzter Halt. Hier musste er Antworten finden. Er trat ein und sah die Bildschirme, die leuchteten, als wäre alles normal. Geschwindigkeit 18 Knoten, Kurs 180 Grad, Autopilot eingeschaltet. Die Anzeigen blinkten in routinierter Regelmäßigkeit. Aber kein Mensch war hier. Auf dem Tisch stand Kapitän Palmens Kaffeebecher. Henry hob ihn hoch und spürte den Rest einer schwachen Wärme. Das ließ seine Knie weich werden. Der Kapitän konnte unmöglich lange fort sein. Er setzte die Tasse ab und zwang sich, das Logbuch auf dem Computer zu öffnen. Die Einträge waren nüchtern, sachlich. Positionsangaben, Wetterberichte, Hinweise auf kleine Wartungen. Der letzte Eintrag war um 1.45 Uhr in der Nacht erstellt worden. Wachwechsel abgeschlossen. Systeme normal. Kurs stabil. Unterschrieben von Erstem Offizier Martinez. Danach nichts. Keine Störung, kein Alarm, nur ein abruptes Ende. Henry atmete schwer. Alles war an seinem Platz. Jeder Gegenstand erzählte von Anwesenheit. Und doch war niemand mehr da. Über 3000 Passagiere, über 500 Crewmitglieder, verschwunden. Er trat an die großen Fenster der Brücke, sah hinaus auf die endlose Weite des Ozeans. Das Wasser lag ruhig, die Sterne spiegelten sich noch matt in der Morgensonne. Das Schiff zog seine Bahn, zuverlässig, automatisch. Henry murmelte: "Ihr seid alle noch hier, irgendwo." Sein eigener Klang hallte zurück, als sei das Schiff ein riesiger Resonanzkörper. Er hatte nicht nur das Gefühl, dass die Menschen verschwunden waren, er hatte das Gefühl, dass etwas anderes sie noch immer in sich trug. Die Celestial Princess wirkte lebendig. Und sie war nicht leer. Sie war voll von Spuren. Henry Weber war auf der Brücke stehen geblieben, die Hände am Geländer, als könne das kalte Metall ihm Halt geben. Doch Halt gab es keinen. Die Anzeigen summten weiter, der Autopilot hielt den Kurs, die Klimaanlage surrte wie ein Herzschlag im Hintergrund. Aber das Gefühl, allein zu sein, nagte an ihm. Ein Knistern in den Nerven, das nicht mehr verschwinden wollte. Er kehrte in seine Kabine zurück, nahm dabei wieder die Treppen, da die Aufzüge reglos blieben. Der Flur lag hell erleuchtet, aber leer. Henry schloss die Tür hinter sich, ließ sich auf das Bett fallen und versuchte in der Routine Schutz zu finden. Duschen, umziehen, etwas essen, murmelte er, als könne die Normalität die Angst vertreiben. Doch die Normalität war brüchig geworden. Später, als er sich zwang, im Speisesaal etwas Kaltes von den Buffetresten mitzunehmen, spürte er zum ersten Mal, dass die Leere nicht wirklich leer war. Da war ein Knistern in der Luft. Ein kaum hörbares Summen, als würde irgendwo jemand ganz leise sprechen. Henry hielt inne, lauschte, doch das Geräusch verstummte sofort, als hätte es bemerkt, dass er es hörte. Er nahm sich einen Teller Pasta, kehrte in die Kabine zurück und schloss die Tür ab. Es war kurz nach 19 Uhr, als er die ersten Schritte hörte. Sie kamen von über ihm, von Deck 8. Schwer, gemessen. Als ginge jemand langsam auf und ab. Henry erstarrte, die Gabel mit der halbkühlen Pasta in der Hand. Sein Herz begann zu hämmern. Nach einigen Sekunden legte er die Gabel ab, sprang auf und riss die Tür auf. Die Treppen nahm er fast im Laufschritt, das Sonnendeck war leer. Liegen standen ordentlich nebeneinander, die Lichter warfen bleiche Schatten über das Deck. Henry lief die ganze Länge ab, beugte sich über die Reling. Schaute in die Ecken. Niemand. Der Wind strich über die Polster, aber kein Mensch bewegte sich. Er atmete schwer. Das Adrenalin in ihm suchte ein Ziel, fand aber keins. Schließlich gab er auf, stieg die Stufen hinab. In dem Moment hörte er Lachen. Helles, leichtes Lachen, mehrere Stimmen, so lebendig, dass es keinen Zweifel geben konnte. Es kam von unten, vom Speisesaal. Henry riss die Augen auf, rannte den Korridor entlang. Je näher er kam, desto klarer wurden die Stimmen. Eine Gruppe, die offenbar scherzte wie Passagiere am ersten Abend. Er packte die Türgriffe und stieß sie auf. Stille. Der Saal lag in Schatten, die Tische gedeckt, aber verlassen. Kein Stuhl war verrückt, kein Glas bewegt. Die Lachen waren verschwunden, als hätte man sie ausgeknipst. Henrys Herz raste. Da ertönte ein Aufzugssignal. Er drehte sich hastig um. Das Licht der Anzeige stand auf Deck 3, die Tür aber öffnete sich nicht. Kein Motorengeräusch, keine Bewegung. Henry spürte Schweiß auf seiner Stirn. Seine Finger zitterten. Er trat zurück, spürte, wie sein Magen sich verkrampfte. Dann begann Musik. Klavier, klar und kunstvoll gespielt. Eine klassische Melodie, die durch die Korridore hallte. Sie schwebte über die glänzenden Böden, wurde lauter, je mehr er den langen Weg entlang ging. Der Klang zog ihn wie ein Magnet. Henry erreichte die Lounge, das Herz im Hals. Er drückte die Tür auf. Das Klavier stand still, der Deckel geschlossen, die Bank ordentlich eingeschoben. Doch die Musik lief weiter. Für einige Sekunden, dann brach sie abrupt ab. Der Raum war leer. Henry trat näher, legte die Hand auf das Instrument. Kalt. Zu kalt. Ein lautes Platschen ließ ihn herumfahren, Wasser schwimmen. Schritte eilten in Richtung Pooldeck. Er riss die Tür auf, stolperte hinaus. Unter den Scheinwerfern lag das Wasser unbewegt, spiegelglatt wie Glas. Kein Schwimmer, kein Tropfen. Aber am Boden lagen verstreut Stifte, Radiergummis und ein offenes Skizzenbuch. Brooke Kellers Lederbeutel war aufgerissen, als hätte jemand alles herausgerissen und fallen lassen. Henry kniete nieder, hob das Skizzenbuch auf. Es war aufgeschlagen. Die Zeichnung ließ ihn das Blut in den Adern gefrieren. Sie zeigte die Passagiere vom ersten Abend. Robert, Jasmin, Julia. Doch ihre Gesichter waren entstellt. Die Augen hervorquellend, die Münder weit aufgerissen in stummen Schreien. Die Striche waren hastig, verzweifelt, als habe Brooke etwas zeichnen wollen, das sie in Panik gesehen hatte. Unten am Rand der Seite stand in krakeliger Schrift: Sie sind nicht weg. Sie sind noch hier. Henry ließ das Buch fallen. Er zwang sich, es wieder aufzuheben und stopfte es mit den verstreuten Stiften zurück in die Tasche. Seine Finger zitterten so stark, dass er kaum zubekam, was offen stand. Zurück in seiner Kabine schloss er die Tür ab und zog den Riegel zu. Doch die Sicherheit war trügerisch. Gegen 22 Uhr begann ein Murmeln durch die Wände zu dringen. Worte, zu undeutlich, um sie zu verstehen, aber deutlich menschlich. Stimmen von mehreren Personen, manchmal Lachen, manchmal ernste Sätze. Henry presste das Ohr gegen die Wand, konnte sie fast greifen, aber nicht ganz. Sie bewegten sich, als gingen sie den Flur entlang, doch wenn er zum Spion schaute, war der Gang leer. Kurz vor Mitternacht verstummte das Murmeln. Dafür begann das Klopfen. Erst leise, dann stärker, ein Rütteln am Griff seiner Tür, heftig, als wolle jemand hinein. Henry taumelte zurück, atmete stoßweise. Der Griff vibrierte, die Mechanik ächzte. Nach 15 Sekunden hörte es auf. Henry wagte sich zum Spion. Der Flur war leer, grell erleuchtet. Doch die Luft war plötzlich eisig, sein Atem stand weiß vor seinem Gesicht. Er zog sich zurück, zitterte und murmelte: Ihr seid nicht weg. Ihr seid noch hier. Das Schiff schwankte leicht. Das Wasser schlug im gleichen Takt gegen den Rumpf. Es war, als hätte es einen eigenen Puls. Und Henry begann zu ahnen, dass dieser Puls nicht menschlich war. Henry Weber erwachte am nächsten Morgen mit einem trockenen Hals und dem Gefühl, die Nacht sei keine wirkliche Ruhe gewesen. Immer wieder war er hochgeschreckt, hatte Stimmen gehört, Kinder weinen, Schritte auf dem Gang, die beim Nachsehen in grelles Nichts zerfallen waren. Als er jetzt die Tür zu seiner Kabine öffnete, war der Flur makellos wie am Vortag. Doch die Stille war schwerer, dichter, beinahe wie ein Nebel, der sich in seine Gedanken legte. Er beschloss, sich systematisch weiter vorzuwagen. Wenn er antworten wollte, musste er tiefer in die Bereiche des Schiffs eindringen, die nicht für Passagiere gedacht waren. Die Bibliothek erschien ihm als Ausgangspunkt. Am Vortag hatte er dort bereits die merkwürdigen, liegengelassenen Bücher gesehen, doch diesmal fiel ihm ein Regal auf, das nicht ganz passte. Die Holztäfelung wirkte leicht verschoben, als sei sie beweglich. Henry drückte dagegen. Mit einem leisen Quietschen schwang die gesamte Paneele zur Seite. Dahinter führte ein schmaler Gang hinab, in rotes Notlicht getaucht. Der Geruch war ein Gemisch aus Staub, Öl und etwas Modrigem. Er duckte sich, folgte dem Korridor und gelangte in einen Raum voller metallener Aktenschränke. Über der Tür hing ein Schild: Schiffsarchiv, nur für autorisiertes Personal. Die Schränke waren fein säuberlich sortiert, Ordner um Ordner, beschriftet nach Jahren. Henry zog die neuesten Unterlagen hervor. Zunächst Baupläne und Materialienlisten. Er blätterte fahrig, bis sein Blick an einer Zeile hängen blieb. Rumpfverstärkung: 847 Tonnen recycelter Stahl. Quelle: SS Manurva, Bergungsoperation 1924. Henry starrte auf die Worte. SS Manurva. Er hatte nie davon gehört, doch die Zahl sprang ihn an. 847, die gleiche Zahl, die in der Passagierliste der verschwundenen Menschen aufgetaucht war. Er suchte hektisch weiter und fand Berichte über den Untergang. Die Manurva war im Jahr 1923 in ruhigem Karibikwasser verschwunden, ohne Notruf, ohne Überlebende. Offiziell hieß es, ein strukturelles Versagen habe das Schiff in die Tiefe gezogen. Aber andere Dokumente erzählten eine andere Geschichte. Sichtungen von Lichtern unter der Wasseroberfläche, Stimmen, die angeblich von Schiffen in der Nähe gehört wurden, Rufe nach Hilfe, obwohl niemand zu sehen war. Henry wischte sich Schweiß von der Stirn. Seine Finger zitterten, als er einen anderen Ordner herauszog. Er enthielt Berichte der Celestial Princess selbst. Beschwerden von Gästen, unerklärliche Geräusche in der Nacht, Kälte in Kabinen, Gestalten in altmodischer Kleidung, die plötzlich verschwanden. In den Akten waren diese Vorkommnisse lapidar als Einbildung durch Hitze, Müdigkeit oder Alkohol vermerkt. Aber die Häufung war unübersehbar. Ganz unten im Schrank entdeckte Henry eine Mappe, die dicker war als die anderen. Chang, Maxwell, stand darauf. Er zog sie hervor und klappte sie auf. Ein Foto zeigte einen Mann in den 40ern mit schmalem Gesicht und randloser Brille. Der Bericht beschrieb, wie Maxwell Chang im Jahr 2021 allein in einem Rettungsboot gefunden worden war. Er hatte erzählt, die anderen Passagiere seien verschwunden. Er habe Stimmen gehört, Geister gesehen. Das Schiff, von dem er sprach, war offiziell nie registriert worden. Man hielt ihn für psychisch krank. 3 Monate später sei er gestorben, offiziell an Komplikationen nach seiner Rettung. Doch in der Mappe steckte ein weiteres Dokument. Ein wasserbeschädigtes Notizbuch in Changs eigener Handschrift. Henry blätterte durch die Seiten. Tag 3. Sie sind alle weg. Die Crew sagt, es gab sie nie. Aber ich erinnere mich. Ihre Gesichter. Ihre Stimmen. Tag 4. Habe Hinweise gefunden. Manurva. Dieses Schiff ist aus den Knochen der Toten gebaut. Der Stahl erinnert. Tag 5. Stimmen werden lauter. Sie wollen mich bei sich haben. Ich sehe sie auf den Gängen, gekleidet wie aus einer anderen Zeit. Der letzte Eintrag endete abrupt. Der Zyklus wiederholt sich. Alle paar Jahre. Ich muss von Bord, bevor... Der Satz brach ab, die Tinte verschmierte. Henry ließ das Heft sinken. Die Worte wirkten wie ein Spiegel dessen, was er selbst durchlebte. Ein Schauer kroch ihm über den Rücken, so kalt, dass er fröstelte, obwohl die Luft stickig und warm war. Er presste die Mappe an sich und wollte gerade die Tür zurück in die Bibliothek öffnen, als eine Stimme durch das Lüftungssystem wisperte: »Henry, wir sehen dich.« Es war weiblich, hell, verzerrt, als käme sie durch Wasser. Dann folgte ein zweiter Ruf, tiefer, bestimmter: »Du kannst nicht entkommen.« Henry stolperte zurück, die Unterlagen fest umklammert. Er rannte durch den schmalen Gang, der von den roten Notlichtern gesäumt war. Hinter ihm hallten Schritte. Doch wenn er sich umdrehte, war nichts zu sehen. Nur das Flackern der Lichter, die im Rhythmus pulsierten wie ein Herz. Als er in die Bibliothek zurückstürzte, schlug die Wandverkleidung hinter ihm krachend zu. Henry keuchte, lehnte sich gegen ein Regal. Die Stimmen waren verstummt. Aber das, was er gelesen hatte, nagte an ihm. Dieses Schiff war nicht nur modern gebaut. Es war aus dem Fleisch eines anderen Schiffes geformt worden. Aus den Überresten der Manurva, die über 800 Seelen verschlungen hatte. Henry murmelte: »Der Stahl erinnert.« In diesem Moment war er sicher. Die Celestial Princess war kein gewöhnliches Schiff. Sie war ein Grab, das man wiederbelebt hatte. Und nun verlangte sie nach neuen Opfern. Henry Weber saß in der Bibliothek, das Notizbuch von Maxwell Chung fest in den Händen. Der Satz »Der Stahl erinnert« brannte sich tiefer in sein Bewusstsein, je länger er ihn betrachtete. Er fühlte sich, als hätte er in eine Wahrheit geblickt, die nicht für Menschen bestimmt war. Doch was er noch nicht begreifen konnte, war, wie diese Wahrheit Gestalt annehmen würde. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Als er das Archiv wieder verließ und in den langen Korridor trat, veränderte sich die Luft. Sie war nicht mehr stickig, sondern klirrend kalt. Sein Atem stand in weißen Schwaden vor seinem Gesicht. Henry zog fröstelnd den Kragen hoch und ging vorsichtig weiter. Die Lampen summten leise, doch mit jedem Schritt flackerten sie stärker. Ein Rascheln hinter ihm ließ ihn herumfahren. Da stand Jasmin Meyer. Ihr rotes Sommerkleid hing nass und schwer an ihrem Körper, die Haare klebten wie Algensträhnen an ihrem Gesicht. Wasser tropfte in regelmäßigen Abständen auf den Teppich, hinterließ dunkle Flecken. »Jasmin?« fragte Henry mit brüchiger Stimme. Für einen Augenblick fühlte er sich erleichtert, jemanden zu sehen, einen Menschen aus Fleisch und Blut. Doch dann hob sie den Kopf. Ihre Augen waren milchig weiß, die Haut geschwollen und fahl, wie bei einer Leiche, die lange im Meer gelegen hatte. Ihr Mund öffnete sich, als wolle sie etwas sagen, doch anstatt von Worten floss Salzwasser heraus, das sich in Strömen über ihr Kinn ergoss. Henry wich zurück, stolperte gegen die Wand. »Nein, das ist nicht möglich.« Ein Rascheln an der anderen Seite des Korridors. Robert König trat aus einem Schatten, gekleidet in dasselbe weiße Hemd wie am ersten Abend. Er wirkte zunächst würdevoll wie immer, hob sogar die Hand zum Gruß. Doch als er lächelte, quoll schwarzes Wasser zwischen seinen Zähnen hervor. Tropfen fielen auf den Boden und hinterließen schimmernde Spuren. »Henry«, grollte seine Stimme, aber sie klang nicht wie früher. Sie klang wie Wasser, das gegen Felsen schlug. Henry wich zurück, presste sich gegen die Tür eines Abstellraums. »Ihr seid nicht echt. Ihr seid nicht mehr ihr.« Die Luft wurde noch kälter. Henrys Fingernägel färbten sich blau. Plötzlich bemerkte er eine dritte Gestalt. Julia Sommer stand am Ende des Flurs. Sie war nicht so entstellt wie die anderen. Ihre Augen wirkten klarer, ihr Blick dringlich, fast menschlich. Sie hob langsam die Hand, zeigte in seine Richtung. Ihre Lippen bewegten sich, formten lautlose Worte. Henry starrte gebannt. Schließlich verstand er: »Lauf!« Die Lichter im Korridor explodierten in einem grellen Blitz. Als Henry die Augen wieder öffnete, war Julia verschwunden. An ihrer Stelle krochen Wasserflecken über den Teppich, die sich zu Fußspuren verbanden, die direkt auf ihn zuliefen.
»Genug!«
schrie Henry, drehte sich um und rannte den Gang hinunter. Seine Schritte hallten, doch hinter ihm waren weitere Schritte, schwer und nass, die schneller wurden. Er wagte es nicht, sich umzudrehen. Er erreichte die Treppe, stürzte hinunter auf das Pooldeck. Dort blieb er abrupt stehen. Überall standen Gestalten. Männer in Abendanzügen der 20er Jahre, Frauen in Kleidern, Kinder in Matrosenanzügen. Aber auch Touristen in T-Shirts, Shorts, Badesachen. Zwei Epochen, vereint im Tod. Ihre Gesichter waren grau, die Augen leblos, das Wasser tropfte unaufhörlich von ihnen. Sie bewegten sich nicht, sondern starrten Henry nur an. Hunderte leere Augenpaare, die ihn fixierten. »Was wollt ihr von mir?« Henrys Stimme brach. Eine Frau aus der Menge trat nach vorn, ihr Kleid voller Perlen, die glitzerten, obwohl kein Licht sie berührte. Sie hob die Hand und zeigte auf ihn. Plötzlich setzte sich die gesamte Menge in Bewegung, langsam, gleichmäßig, wie eine Welle, die unaufhaltsam auf die Küste rollt. Henry stolperte rückwärts, suchte nach einem Ausweg. Seine Beine fühlten sich schwer an, als zöge ihn das Wasser selbst nach unten. Hinter ihm gurgelte es im Pool. Das Wasser begann, sich in spiralförmigen Bewegungen zu drehen, als sauge es etwas in die Tiefe. Ein kalter Spritzer traf sein Gesicht und er roch den modrigen Gestank von Algen und Salz. Da sah er Brooke Keller. Sie hockte am Rand des Pools, das Skizzenbuch in den Händen. Ihre Haare klebten an ihrem Gesicht, ihre Finger zitterten, doch sie zeichnete, als hinge ihr Leben davon ab. Henry rief, »Brooke, bist du es?« Sie blickte auf, ihre Augen voller Panik. Dann zeigte sie ihm die offene Seite des Buches. Henry sah eine Skizze von sich selbst, wie er inmitten einer Flut von grauen Händen unterging. Unter die Zeichnung hatte sie geschrieben, »Sie wollen dich bei sich haben.« Das Licht flackerte erneut. Die Gestalten rückten näher, ihre Hände ausgestreckt, kalt und klamm. Henry spürte, wie die Temperatur weiterfiel. Seine Atemwolken wurden dichter, der Frost kroch bereits über das Geländer der Reling. Mit letzter Kraft rannte er los, stieß Stühle beiseite, sprang durch eine Seitentür in den Korridor. Die Stimmen der Toten hallten hinter ihm her, ein Chor aus verschiedenen Jahrzehnten. Überlagert, unverständlich und doch voller Forderung. Henry presste das Skizzenbuch an sich, als könne es ihn retten. Doch er wusste, die Geister waren nicht verschwunden. Sie waren überall auf diesem Schiff. Und sie würden nicht aufhören, bis er einer von ihnen war. Henry stolperte durch die endlosen Korridore, während das Skizzenbuch in seiner Hand bebte, als würde es leben. Jeder Schritt hallte, begleitet von einem rhythmischen Tropfen, das von den Wänden zu kommen schien. Es klang, als würde unsichtbares Wasser unaufhörlich durch die Gänge fließen, obwohl der Teppich unter seinen Füßen trocken war. Die Temperatur blieb eisig, sein Atem hing wie dichter Nebel in der Luft. Er bog in einen breiten Salon ein, dessen Fenster noch mit Vorhängen aus rotem Samt behangen waren. Sie waren morsch, von Salz zerfressen und in manchen Stellen hingen lange Fäden wie alte Spinnweben herab. In der Mitte des Raumes stand ein massiver Tisch, um den Stühle aus dunklem Mahagoni gruppiert waren. Darauf lag eine Karte des Schiffes, so alt, dass die Ränder zerbröselten, wenn man sie nur ansah. Henry näherte sich, sein Herz schlug wild. Auf der Karte waren nicht nur Decks und Kabinen eingezeichnet, jemand hatte Symbole darauf gekritzelt. Kreise, die sich überlappten, Linien, die wie Strömungen verliefen und Zeichen, die er nicht verstand. In der Mitte der Karte, direkt dort, wo sich der große Ballsaal befand, war ein Symbol eingeritzt, ein Auge von Wellen umschlossen. »Das ist der Kern«, flüsterte eine Stimme hinter ihm. Henry wirbelte herum. Brooke Keller stand dort, blass, zitternd. Die Augen voller Furcht. Sie hielt ihr Skizzenbuch fest an sich gedrückt. »Ich habe sie gesehen«, flüsterte sie. »Sie führen etwas aus. Es ist ein Ritual, Henry. Dieses Schiff ist mehr als Metall und Holz. Es lebt, weil sie es mit Leben füttern. Wen meinst du mit sie? Henrys Stimme bebte. Brooke trat näher. Die Verschlungenen. All jene, die hier gestorben sind. Sie sind nicht einfach Geister. Sie sind Teil des Schiffs geworden. Jeder Tropfen Wasser, jede rostige Schraube, jede Faser in den Wänden, sie sind darin gefangen. Und das Ritual bindet sie. Henry schüttelte den Kopf. Das ist unmöglich. Schiffe sind keine Lebewesen. Brooke hob das Skizzenbuch und schlug eine Seite auf. Darauf war eine Zeichnung von einem Herz, groß und pulsierend, eingebettet in die Maschinenräume des Schiffes. Rohre verliefen wie Adern, Ventile wie Knorpel. Ich habe es nicht erfunden, flüsterte sie. Ich habe es gesehen. Sie haben mich gezwungen, es zu zeichnen. Und es schlägt noch. Plötzlich begann der Tisch zu vibrieren. Die Karte flatterte, als ob ein Windstoß sie erfasst hätte. Doch der Raum war still. Henry griff nach der Karte, doch da breitete sich ein nasser Fleck auf dem Papier aus, dunkel, fast schwarz. Wasser tropfte auf den Boden und er hörte wieder das unaufhörliche Gurgeln. »Wir müssen zum Maschinenraum«, sagte Brooke plötzlich, ihre Stimme schärfer, entschlossen. »Wenn das Herz dort ist, können wir vielleicht...« Sie verstummte. Aus dem Schatten des Salons trat eine weitere Gestalt. Es war Julia Sommer. Ihr Gesicht war bleich, aber nicht so entstellt wie zuvor. Ihre Augen glänzten unnatürlich, doch in ihnen lag etwas Menschliches. »Ihr versteht nicht«, hauchte sie. »Das Schiff braucht euch. Ihr könnt nicht kämpfen, ihr könnt nur wählen. Entweder ihr werdet Teil von uns oder ihr werdet verschlungen.« Henry wich zurück. »Julia, du warst meine Kollegin. Bitte erinnere dich, wer du bist.« Ihre Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, das zu groß für ihr Gesicht war. »Ich erinnere mich an alles. An mein Leben, an mein Sterben. Und jetzt erinnere ich mich an dich. Du wirst bei uns sein.« Brooke zog Henry am Arm. »Lauf!« Sie rissen sich von Julias Blick los und stürmten durch eine Seitentür. Der Korridor dahinter war noch kälter, ihre Schritte hallten wie Hammerschläge. Überall an den Wänden perlte Wasser, das in Rinnsalen nach unten floss und den Boden glitschig machte. Nach einigen Minuten erreichten sie eine eiserne Treppe, die nach unten führte. Rost rieselte, als Henry das Geländer berührte. Sie stiegen hinab, Ebene um Ebene. Der Geruch von Öl, Salz und etwas Moderndem wurde stärker. Schließlich standen sie vor einer massiven Tür aus Stahl, fast 2 Meter hoch und mit Nieten verstärkt. Ein rundes Rad diente als Verriegelung. Henry packte das Rad, drehte es mit aller Kraft. Es quietschte und kalter Dampf entwich, als die Tür sich öffnete. Dahinter lag der Maschinenraum. Die Hitze traf sie sofort, unnatürlich inmitten des Eises, das das restliche Schiff erfüllte. Ein dröhnendes Schlagen hallte durch den Raum, rhythmisch, pulsierend. Es war, als stünde dort ein gigantisches Herz, das in der Dunkelheit schlug. Zwischen den Maschinen glitzerten Rohre, aus denen Wasser tropfte. Brooke hob das Skizzenbuch. Auf der Seite war genau dieser Raum gezeichnet, und in der Mitte ein riesiges, fleischfarbenes Organ, umgeben von Stahl. »Es ist hier«, flüsterte sie. »Das Herz des Schiffes.« Henry fühlte, wie der Boden vibrierte, als würde das ganze Schiff atmen. Eine Stimme, tief und vielstimmig, erhob sich aus dem Grollen der Maschinen. »Ihr gehört uns«, Brooke klammerte sich an Henrys Arm. »Wenn wir es zerstören können. Vielleicht endet es.« Henry starrte in die Dunkelheit. Er wusste, dass sie die Wahrheit sprach. Doch er wusste auch, wer versucht, das Herz eines lebenden Wesens zu zerstören, riskiert, selbst verschlungen zu werden. Der Maschinenraum war erfüllt von einem dröhnenden Puls, so laut und gleichmäßig, dass es Henry vorkam, als stünde er direkt im Inneren einer gewaltigen Ader. Jeder Schlag ließ die metallenen Wände beben, Staub rieselte von der Decke und das rostige Gitter unter seinen Füßen vibrierte wie eine gespannte Saite. Brooke stand dicht neben ihm, das Skizzenbuch wie ein Schild an die Brust gepresst. Ihre Augen waren geweitet, die Lippen trocken, doch ihre Stimme bebte entschlossen, als sie flüsterte: Das ist es, Henry. Das Herz, wenn wir es zerstören, endet vielleicht alles. Vor ihnen ragte eine monströse Struktur auf, halb Maschine, halb Fleisch. Zwischen den Rohren, die wie Adern wirkten, pochte eine feuchte Masse in einem gleichmäßigen Rhythmus. Sie war fast 3 Meter hoch, ihre Oberfläche glänzte von einer Mischung aus Öl, Blut und salzigem Wasser. Immer wieder zuckte das Gewebe, als ob es unter Schmerzen stöhnte. Über dem Organ hingen Stahlträger, dick wie Baumstämme, an denen Ketten schwangen, die im Takt klirrten. Wie sollen wir das zerstören? Henrys Stimme hallte durch den Raum, beinahe verschluckt vom Grollen der Maschine. Brooke deutete auf die Rohre, die in das pulsierende Herz führten. Es gibt Ventile. Wenn wir sie öffnen, könnte das Herz zerreißen, aber... Sie zögerte. Die Finger zitterten, als sie auf eine weitere Seite des Skizzenbuchs zeigte. Es wird sich wehren. Noch bevor Henry antworten konnte, krochen aus den Schatten Gestalten hervor. Es waren die Verschlungenen, Überreste von Passagieren und Besatzung, deren Körper mit Metallplatten verschmolzen waren. Manche hatten rostige Schrauben statt Finger, andere trugen noch die zerfetzten Reste ihrer Uniformen. Ihre Augen glommen weiß wie kalte Glut, während sie lautlos auf Henry und Brooke zuschritten. »Sie lassen uns nicht einfach gehen«, hauchte Henry. Brooke packte seinen Arm. »Dann kämpfen wir. Es gibt keinen anderen Weg.« Henry riss ein loses Rohrstück vom Boden, schwer, fast 1 Meter lang, und stellte sich schützend vor Brooke. Die erste Gestalt, einst ein Matrose, stürzte auf ihn zu. Ihr Körper war halb verbrannt, halb verrostet, und sie stieß ein kehliges Fauchen aus. Henry holte aus, schlug mit aller Kraft, und das Rohr krachte gegen den Schädel der Kreatur. Es splitterte nicht, sondern zerbeulte sich nur, doch die Kreatur taumelte zurück. »Jetzt, Brooke! Zu den Ventilen!« Henry brüllte, während 2 weitere Verschlungene näher kamen. Brooke sprintete los, glitt über den ölverschmierten Boden und erreichte das erste Ventil. Es war schwer, der Hebel steckte fest, doch sie stemmte sich mit aller Kraft dagegen. Mit einem metallischen Knall drehte sich das Ventil ein Stück und ein Schwall schwarzen Wassers schoss aus dem Rohr. Das Herz zuckte. Ein markerschütterndes Brüllen erfüllte den Raum, als hätte das Schiff selbst Schmerz empfunden. Henry rang mit einer weiteren Kreatur, die ihn an der Kehle packte. Kalte, verrostete Finger drückten zu. Er keuchte, seine Sicht verschwamm. Mit letzter Kraft rammte er dem Wesen das Rohr in die Brust und es brach zusammen wie eine Puppe, deren Fäden zerschnitten wurden. Doch sofort traten neue aus der Dunkelheit hervor, mehr als zuvor. »Henry, noch eins!« Brooke hatte das zweite Ventil erreicht. Wieder drehte sie und wieder schoss Wasser hervor, diesmal begleitet von einem schmatzenden Geräusch, als ob Fleisch zerreiße. Das Herz schlug schneller, unkontrollierter. Der Boden vibrierte stärker, als würde das Schiff selbst in Panik geraten. Eine Stimme, vielstimmig und tief wie der Ozean, donnerte durch den Raum. »Ihr könnt uns nicht töten, ihr seid wir!« »Wir seid ihr!« Henry taumelte, doch er blickte zu Brooke. »Noch 2 Ventile. Wir müssen es zu Ende bringen.« Sie nickte. Tränen liefen ihr über das Gesicht, doch sie rannte weiter. Henry stellte sich den nächsten Gestalten entgegen, schlug, trat, wehrte ab, während der Lärm des schlagenden Herzens immer lauter wurde. Es war, als ob der ganze Maschinenraum gleich bersten würde. Brooke, Erraster erreichte das dritte Ventil, stemmte sich dagegen und diesmal platzte eine Leitung. Ein Strahl kochend heißen Wassers schoss heraus, verbrannte ihre Hand. Sie schrie, doch sie ließ nicht los, bis der Hebel ganz umgelegt war. Das Herz wölbte sich, Adern platzten und eine Flut aus Blut und Öl ergoss sich über den Boden. »Das Letzte!« rief Henry, der kaum noch stehen konnte. Seine Arme schmerzten, sein Atem war kurz, doch er hielt sich aufrecht. Brooke kroch, halb auf Knien, zum vierten Ventil. Ihre Hand war verbrannt, ihre Kräfte schwanden, doch sie legte alles in die letzte Drehung. Der Hebel knarrte, riss schließlich herum, und das Herz explodierte in einem Schwall aus Dampf, Blut und rostigem Metall. Der Raum wurde von einem ohrenbetäubenden Schrei erfüllt. Wände und Boden erzitterten, Ketten zerrissen und die Verschlungenen brachen zusammen, einer nach dem anderen, wie Marionetten, deren Fäden durchschnitten waren. Das Schiff brüllte, als würde es sterben. Henry packte Brooke, zog sie mit sich, während die Maschinen Feuer fingen. Flammen leckten an den Wänden, Rohre barsten, der Raum wurde von Rauch verschluckt. »Wir müssen hier raus«, rief Henry, seine Stimme heiser. Sie rannten, stolperten über Leichen, während das Schiff um sie herum bebte. Türen sprangen auf, Deckplatten zerbarsten, Wasser strömte in den Maschinenraum. Die Luft wurde heiß und stickig. Und doch spürten beide, dass sie das Richtige getan hatten. Hinter ihnen verstummte das Pochen. Das Herz schlug nicht mehr. Und in dieser unheimlichen Stille begannen die Wände des Schiffs zu knacken, als hätte es sein letztes Atemholen getan. Das Schiff bebte, als wollte es sich selbst in die Tiefe ziehen. Henry und Brooke rannten durch die Gänge, während Metallplatten unter ihren Füßen brachen und Wasser in Sturzbächen hereinströmte. Jeder Schritt hallte wie ein letzter Schlag durch die Eingeweide der sinkenden Kolossen. Das Herz der Maschine war zerstört, doch das, was sie angerichtet hatten, drohte sie nun mit in die Tiefe zu reißen. »Schneller, Brooke!« keuchte Henry, seine Stimme rau vor Rauch und Salz. »Wenn wir das Oberdeck nicht erreichen, werden wir mit diesem Ding untergehen.« Brooke stolperte, ihre verbrannte Hand blutete, aber sie hielt sich an Henry fest. »Ich kann nicht mehr viel«, flüsterte sie, doch ihre Augen loderten entschlossen. Sie schafften es in einen der Korridore, die sie noch am ersten Tag für endlos gehalten hatten. Nun waren sie nur noch ein Labyrinth aus einstürzenden Wänden. Funken sprühten von geborstenen Kabeln, der Gestank von verbranntem Öl und Blut lag schwer in der Luft. Aus der Ferne hallte ein Knacken, so laut, als würde das Rückgrat des Schiffs selbst brechen. »Wir müssen nach oben«, rief Henry und zog Brooke eine eiserne Treppe hinauf. Unter ihnen brach der Boden auf. Wasser drang mit solcher Wucht hinein, dass es die Leichen der Verschlungenen wie Holzstücke fortspülte. Sie erreichten ein Deck, das einst der Speisesaal gewesen war. Die Tische schwammen nun wie zerbrochene Inseln im Wasser, das fast einen Meter hoch stand. Auf der gegenüberliegenden Seite ragte eine Tür ins Freie. Halb offen, von Sturmböen hin und her gerissen. Draußen tobte das Meer. Schwarze Wellen peitschten gegen den Rumpf. »Da!« schrie Brooke, und ihre Stimme wurde beinahe vom Donner verschluckt. Doch bevor sie die Tür erreichen konnten, bebte das Schiff erneut. Der gesamte Raum neigte sich, das Wasser schwappte gegen die Wände und eine gewaltige Spalte riss mitten durch den Boden. Henry packte Brooke, zog sie mit aller Kraft, während der Boden unter ihnen auseinanderbrach. »Wir schaffen es, halt dich fest«, keuchte er. Sie erreichten die Tür, kämpften sich gegen den tosenden Wind hinaus. Das Oberdeck lag vor ihnen, ein Schlachtfeld aus verbogenem Stahl, brennenden Trümmern und Regen, der wie Peitschenhiebe in ihre Gesichter schlug. Die Reling war zerbrochen, Schornsteine eingestürzt und der gewaltige Rumpf ächzte, während er langsam tiefer ins Meer sank. Brooke stolperte, sank fast in die Knie. »Henry, schau!« Am Himmel, zwischen den Wolken, schimmerte ein fahles Licht, als hätte sich ein Spalt in die Dunkelheit geöffnet. Für einen Moment glaubte Henry, Gesichter darin zu sehen. Die Seelen derer, die das Schiff verschlungen hatte. Sie blickten auf ihn herab, weder voller Zorn noch voller Frieden, sondern wie stumme Zeugen eines uralten Fluchs. »Es ist vorbei«, murmelte Henry, obwohl er wusste, dass es nur eine Lüge war, ein verzweifelter Versuch, Hoffnung zu finden. Ein lauter Knall ließ den Boden unter ihnen bersten. Der Rumpf knickte, der Bug neigte sich steil und das Schiff begann endgültig zu sinken. Henry zog Brooke zur Reling, wo noch ein Teil des Decks ins Meer ragte. Unten sah er ein Rettungsboot, halb zerborsten, doch noch schwimmfähig. Es war kaum 10 Meter entfernt. »Springen!« brüllte er, während die Flammen hinter ihnen aufloderten. Brooke nickte schwach, und ohne ein weiteres Wort sprangen beide gleichzeitig. Der Aufprall ins Wasser war hart. Das eiskalte Meer schnitt wie 1000 Klingen in ihre Haut. Henry kämpfte sich an die Oberfläche, hustete Salzwasser und griff nach Brooke, die neben ihm strampelte. Gemeinsam zogen sie sich zum Rettungsboot. Mit letzter Kraft schafften sie es hinein. Das kleine Boot schaukelte gefährlich, während hinter ihnen das große Schiff in die Tiefe gerissen wurde. Es gab ein markerschütterndes Krachen, als der Rumpf endgültig brach. Dann verschwand die schwimmende Hölle, die sie fast verschlungen hätte, im schwarzen Wasser. Nur eine Blase aus Luft, Blut und Rauch stieg empor, bevor das Meer sich wieder schloss. Still, als wäre nie etwas geschehen. Henry lag keuchend im Boot, das Wasser tropfte von seinem Gesicht. Er drehte sich zu Brooke, die zitternd neben ihm saß, ihr Haar nass und wirr, ihr Blick leer. »Wir leben«, sagte er heiser. Brooke nickte langsam, ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern. »Aber was ist mit dem, was wir gesehen haben? Glaubt uns jemals jemand?« Henry sah zurück auf das Meer, das sich wieder in endlose, schwarze Weite verwandelt hatte. Er wusste, dass niemand ihre Geschichte glauben würde. Die Wahrheit war zu monströs, zu unbegreiflich. »Vielleicht ist es besser so«, antwortete er schließlich. »Manche Dinge sollten nie erzählt werden.« Das Meer rauschte, der Wind flaute langsam ab und der Regen ließ nach. Die Stille kehrte zurück, eine unheimliche, bedrückende Ruhe. Sie waren am Leben. Doch tief in Henrys Innerem wusste er, dass etwas von diesem Schiff in ihnen zurückgeblieben war. Etwas, das nicht sterben konnte, solange es Zeugen gab. Und so trieb ihr kleines Boot durch die endlose Dunkelheit, während die Erinnerung an das, was unter den Wellen geschlummert hatte, wie ein Fluch an ihnen haftete. Ein Fluch, der nie vergehen würde.